Super, also wir starten mit der neuen Predigtreihe. Was tun wir als Gemeinde? Als Gemeinde, da wollen wir Menschen erreichen, wir wollen Menschen prägen und wir wollen Menschen senden. Und über das Menschen erreichen haben wir in der vorletzten Predigtreihe gesprochen. Und jetzt starten wir über das Thema Menschen prägen. Wir wollen Menschen prägen und auch selbst geprägt werden. Die Frage ist, ob du überhaupt geprägt werden willst. Vielleicht bist du hier in der Gemeinde und denkst, naja gut, ich bin halt hier, aber eigentlich reicht mir das, hier zu sein, und ich möchte gar nicht, dass irgendwie was in mein Leben fällt, wo ich jetzt irgendwie das mitmachen soll. Das ist viel zu anstrengend. Dann überleg nochmal, ja, ob du nicht vielleicht die Tür aufmachen willst, wenn geklopft wird. Ja, es geht darum, dass wir geprägt werden sollen. Und ich glaube, Gott möchte uns auch prägen. Er hat gute Gedanken über uns. Gute Werte, Prinzipien, Wahrheiten, die in unser Herz hineinfallen sollen, auch an diesem heutigen Tag. Ich möchte mit uns starten mit einer Frage, die wir uns, glaube ich, nicht so häufig stellen. Und das ist die Frage, worum geht es eigentlich in unserem Leben? Was ist das große Ziel unseres Lebens, auch unseres Lebens als Christen? Wo soll das Ganze hinführen? Was hat Gott für ein Ziel für mich? Gibt's da was, was ganz, ganz oben steht, was ganz, ganz wichtig ist? Denk mal kurz drüber nach, ob du da eine Antwort drauf hast oder ob das vielleicht eine Frage ist, die du dir so gar nicht stellst. Ich möchte ein paar mögliche Antworten liefern. Und die mal auch in Frage stellen, ob das die richtigen Antworten sind. Ein mögliches Ziel für unser Leben könnte sein, ein möglichst gutes Leben hier auf der Erde zu haben. So als Christ in Verbindung mit Gott zu erfahren, dass Gott gut ist und dass er mich segnet und dass ich alles habe, was ich brauche. Vielleicht auch ein Wohlstand dabei ist, Gesundheit dabei ist, und Probleme nicht da sein sollen und beziehungsmäßig alles irgendwie intakt ist. Also ist das das große Ziel, was Gott mit deinem und meinem Leben hat? Kannst du dich mal fragen. Oder ist es nicht ein bisschen frommer? Eigentlich ganz klar. Ja, Errettung in Ewigkeit. Ist das nicht das Ding, um das es eigentlich geht? Dass wir nicht hier auf der Erde nur leben so, sondern dass wir für die Ewigkeit bestimmt sind und in Ewigkeit sollen wir Gemeinschaft haben mit Gott. Ist das nicht der Punkt, um den es geht? Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und wenn ich jetzt hier auf der Erde meine Entscheidung getroffen habe, als Mensch Jesus nachzufolgen und der Heilige Geist in mein Leben kommt und ich wiedergeboren bin, wie dann das Wort Gottes es sagt, dann habe ich ja eigentlich die Eintrittskarte in den Himmel. Ja? Das Ticket ist gelöst. Weiß nicht, wann du die Entscheidung getroffen hast, vor 5, vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Und dann können wir auch sagen, okay, dann ist ja alles klar. Dann weiß man, ja, wenn ich sterbe hier auf der Erde, wenn hier alles mal vorbei ist, Hauptsache in Ewigkeit bin ich errettet. Darum geht's ja. Errettung, jawohl. Und wenn das alles ist, dann könnte man auch einfach hier sitzen. Und können wir auch sagen, okay, ich möchte gar nicht geprägt werden oder so, weil ich bin ja schon errettet und darum geht's ja. Dann kann man dann Haken hintermachen und dann hat man das Ziel irgendwie schon erreicht. Aber das ist ja ein bisschen zukunftsorientiert. Man könnte auch denken, nee, also in dem christlichen Leben geht's nicht nur darum, was in der Zukunft sein soll und sein wird, sondern es geht ja auch um das Hier und Jetzt. Also Gott ist real, wir feiern Gottesdienst, wir wissen, dass Gott gegenwärtig ist und es geht darum, ihn im Hier und Jetzt zu erleben. Das ist ein Ziel, ja, also dass wir ihn erfahren, dass wir seine Nähe spüren, dass wir irgendwie berührt werden, dass wir was mit ihm erleben. So, und da, wo wir was erleben, da sagen wir, okay, das hat sich auch gelohnt. Und darum geht's ja auch. Und wir strecken uns danach aus, dass wir ihn immer erleben und ihn immer erfahren. Hauptsache, wir spüren ihn und wir wissen, dass er da ist. Hört sich gut an? Ja. Wir sind ja hier, ja. Wir feiern Gottesdienst und das ist auch die Erwartungshaltung, für mich jetzt in jeden Gottesdienst zu gehen, in der Erwartung, Gott ist da und er möchte was tun. Die Frage ist nur, ob das das große Ziel ist, was Gott für uns hat. Steckt überall was Wahres drin, aber ich stelle das mal trotzdem ein bisschen in Frage. Man könnte auch sagen, okay, das ist alles viel zu emotional jetzt auch und viel zu subjektiv. Es geht doch eigentlich darum, Fakten zu schaffen. Und ein Fakt, den man schaffen will und den Gott auch geschaffen haben möchte hier auf der Erde, dass Gottes Reich gebaut wird. Gottes Reich soll sichtbar werden. Gemeinden sollen entstehen, die Erde soll verändert werden. Ja, es soll irgendwie die Werte werden hier auf dieser Erde. Also Gottes Reich bauen. Und wenn das Gottes Ziel ist, dann geht es darum, für mich persönlich, mich da irgendwie einzuklinken und zu sagen, okay, ich bin dabei, ich investiere mich, ich opfere meine Zeit und mein Geld, um das möglich zu machen, um Teil von dieser großen Strategie zu sein, Reich Gottes nach vorne zu bringen. Und auch das ist ein Ziel. So, die Frage ist nur, ob das alleinige und das große Ziel ist für dich und für mich persönlich, dass wir hauptsächlich dazu da sein sollen, dass wir Reich Gottes voranbringen, dass wir Reich Gottes bauen. Fragezeichen. Ist das ein Ziel, das Ziel unseres Lebens? Spannende Fragen. Da kann man auch, glaube ich, gut in Kleingruppen mal diskutieren. Okay, ja, wie sehen wir das? Wie leben wir das? Wie erleben wir das? Wie sind wir geprägt? Da kann man, glaube ich, ganze Abende mit füllen. Könnt ihr gerne machen. Möchte mit uns einen kleinen Einschub machen an dieser Stelle. Hab die Frage im Hinterkopf, die wir gerade behandelt haben. Und jetzt möchte ich der Frage nachgehen, wegschauen von uns, hinschauen auf Jesus. Was war das große Ziel, was man sehen kann im Leben von Jesus Christus? Also wofür hat er gelebt? Was war seine Agenda? Und dann steigen wir nachher wieder auf unser persönliches Leben ein. Da möchte ich mit uns die erste Bibelstelle anschauen, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Eine intensive Bibelstelle, wo ganz, ganz viel Wertvolles drinsteht. Ich bin hängen geblieben an dem Vers 3, wo steht Jesus Christus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und ich habe gedacht, ja, das kann man über das Leben von Jesus schreiben. Was war das Ziel von Jesus? Letztendlich war das Ziel, dass er hier auf der Erde das Abbild Gottes sein sollte. Er sollte Gott repräsentieren, er sollte den Menschen zeigen, wie Gott eigentlich ist, wie er vom Wesen ist, wie er redet, ja, was auf seinem Herzen ist, wie er die Menschen liebt, was er tun möchte. Das war die große Zielvorgabe, mit der Jesus hier auch auf die Erde gekommen ist. Abbild der Herrlichkeit Gottes zu sein. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. An dieser Stelle hier für das Wort Abbild, was wir hier im Deutschen haben, da steht im Griechischen das Wort Charakter. Wir kennen das vom Charakter. Ein Abbild, eine Prägung letztendlich. Dieses Wort wurde benutzt, als es dann darum ging, im Handwerk auf Holz zu schreiben oder auf Metall zu ritzen oder auch auf Stein etwas einzugravieren oder Münzen zu prägen. Ich habe euch so eine Münzprägegeschichte hier mitgebracht, so ein Stempel, ja, wo dann das Muster vorgegeben ist und das wird dann hineingeprägt in Metall, was weich ist, was erhitzt wurde, und dann hast du den Abdruck, denselben Abdruck von dem Original hast du dann da drauf als Münze. Und in dem Verständnis sollte Jesus das Original repräsentieren. Man kann auch sagen, er ist das Original Gottes. Er ist Gott, ja, so. Da ist eine Einheit in der Prägung, die er mitgebracht hat. Jesus, er ist eine Prägung Gottes. Im Johannesevangelium heißt es, wer Jesus sieht, er sieht den Vater. Der Vater und Jesus, ja, sie sind eins. Da kann man nicht unterscheiden, wer ist jetzt wer. Das heißt, Jesus, er wollte mit seinem ganzen Leben, mit allem, was er gemacht hat, mit allem, was er gesagt hat, von der Geburt in Bethlehem bis zu seinem Gang ans Kreuz auf Golgatha, wollte er Gott repräsentieren, ein Abbild von Gott sein für die Menschen der damaligen Zeit und auch in unserer heutigen Zeit. Wer wissen will, wie Gott ist, der muss auf Jesus schauen. Ja, da wird sichtbar, wie Gott ist. Sonst bleibt man so im philosophischen Bereich und kann da viel herumdeuten, aber hier wird das Bild Gottes am deutlichsten sichtbar. Im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15 steht ein ähnlicher Vers. Dort steht, der Sohn, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Hier wird ein anderes Wort gebraucht, Icon heißt es im Griechischen. Ihr kennt, ne, aus Englischen oder hier Smartphone-Leute, Computer-Leute, Icon, ne? So. Oder Ikonenbilder in der orthodoxen Kirche. Das ist dieses Wort, was hier steht, Bild, Icon. Und in unseren Ohren, wenn wir hören, da ist jemand ein Bild von einer Sache oder grundsätzlich, wenn man ein Bild von einer Sache vor Augen hat, dann klingt das für unsere Ohren erstmal nicht so ganz toll, sondern wir haben gleich im Kopf, okay, das Bild einer Sache ist irgendwie wie so eine billige Kopie, ist nicht das Original, okay, wir haben das Original und das ist richtig gut, ja, und da sehen wir, jawohl, da ist irgendwie Kraft da ist Schönheit da, aber wenn du nur ein Bild davon hast, denkst du, ja, ist ja nur ein Bild, so, ne, so ist unsere Prägung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meinem Urlaub, so sah das aus und das sieht schon ganz gut aus, das Bild, ne. Aber das Original, das war viel besser noch. Das Original, da hast du die ganze Weite, dann kannst du in alle Richtungen schauen und es sind überall Berge und dann macht das was mit dir. Also wenn ich jetzt das Bild anschaue, dann sage ich, das ist nett, okay? Aber irgendwie löst das jetzt auch keine Wahnsinnsglücksgefühle in mir aus. Wenn man aber dann da ist in den Bergen, dann merkt man, boah, also wenn man jetzt so ein Bergtyp ist, ne? Wenn du jetzt ein Strandtyp bist, dann tönt dich das ab, ja? Dann fragst du dich, wo ist das Meer? Aber wenn du so ein Bergtyp bist, dann denkst du, wow, stark, ne? Wow, und das hat Gott gemacht und ich bin mitten hier auf dem Berg und kann alles sehen. Dann macht das was mit dir, dann ist es kraftvoll, okay? Und das ist so unser Verständnis, wenn wir von Bild sprechen, dann haben wir das Bild, das ist irgendwie nicht so richtig dolle und das Original, das ist aber richtig kraftvoll, okay? Die antiken Leute, die hier auch die Bibel geschrieben haben und mit der Sprache damals umgegangen sind, die hatten ein anderes Verständnis, wenn die von Bild gesprochen haben. Nicht unser modernes Verständnis, sondern für die war, wenn sie von einem Bild gesprochen haben, dann war klar, das Bild, das hat Teil vom Original. Das hat dasselbe Wesen wie das Original. Das ist nicht eine billige Kopie nur. Das ist nicht irgendwie defizitär, das hat nicht irgendwie Mangelerscheinungen, sondern das Bild, das ist genauso wertvoll wie das Original. Das hat genauso viel Kraft, da wird genauso viel Inspirierendes übertragen über das Bild. Kommen wir mit? Das ist ein anderes Verständnis hier. Und diese Geschichte, die sieht man hier, wenn steht, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, dann war Jesus jetzt nicht ein billiger Abklatsch von dem eigentlichen Gott, der in der Ewigkeit jetzt geblieben ist. Und da ist halt Jesus, okay, das ist halt nur Jesus, ne, billige Kopie, sondern er war das Bild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war Gott, er hatte das Wesen Gottes in sich, er hatte den Geist Gottes in sich, er war eins mit Gott. Das finde ich stark, finde ich gut. Das ist eine andere Kraft, die da ist. Also Jesus war kein Zerrbild von Gott. Er war das Bild Gottes. in Person, in allem, was er tat, in allem, was er war, in allem, was er sagte. Okay, abspeichern, ne? Speichern, ne? Drücken, die guten Gedanken abspeichern. Das wäre schön, ne? Wenn wir alle so eine App hätten und dann hätten wir es auch richtig parat und könnten das auch wieder abrufen, wenn wir es brauchen. Wir brauchen es gleich wieder, okay? Lass uns mal zurückkommen. Wir haben also festgestellt, das Ziel von Jesus, das große Ziel von Jesus war es, er sollte Abbild von Gott sein. Er sollte Gott repräsentieren. Er sollte das Wesen Gottes allen Menschen zugänglich machen. Super. Jetzt sind wir bei uns und wir haben immer noch die Frage, was ist denn unser großes Ziel? Worum geht's eigentlich? 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Okay, die Frage ist, was ist das große Ziel? Hier taucht auf einmal ein Ziel auf, was uns nicht immer so präsent ist. Und das Ziel heißt Umgestaltung unseres Seins. Aha. Also nicht nur errettet zu sein für alle Ewigkeit, okay? Nicht nur Gott im Hier und Jetzt zu erleben, sondern Gottes Ziel für uns, für jeden von uns, ist, dass wir umgestaltet, umgeprägt werden, dass wir verändert werden. Gut. Oder auch nicht gut, je nachdem, ob ich das will oder nicht will. Das Wort für Umgestaltung hier ist Metamorphose. Das haben wir da geklaut. Ja? So, ich habe ein Bild mitgebracht hier, Metamorphose aus dem Biologieunterricht, kennen wir vielleicht noch. Ja, da sind so Tiere, eklige kleine Tiere, Raupen, meist hässlich, haarig, komisch. Und die werden dann verpuppt. Ja, wie auch immer die das machen, Kokon und so, dann machen die irgendwas da oder warten auch einfach nur ab. Ich kenne mich da nicht so aus, aber irgendwann schlüpfen sie und dann kommt der große, schöne Schmetterling, der fliegen kann. Da kommt ein anderes Tier raus irgendwie, ja. Krass, oder? Also wie das funktioniert, ich weiß es nicht, ne. Und dann Kaulquappen und Frösche ist noch so ein anderes Thema, aber ein bisschen ekliger und so. Ja. Schmetterling, Metamorphose, Verwandlung, Umgestaltung, das ist das Thema, das ist das große Ziel. Gott möchte uns Menschen umgestalten. Das ist gut. Ich habe noch mal eine andere Übersetzung mitgebracht. Hier eine wörtlichere Übersetzung aus der Elberfelder. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also, wir sollen nicht einfach nur verändert werden. Das ist ja nicht immer gut, je nachdem, in welche Richtung wir uns verändern. Man kann sich auch zum Negativen verändern. Sondern das Ziel Gottes ist, wir sollen in ein Bild verwandelt, verändert werden. Und das Bild, in das wir verwandelt werden sollen, ist das Bild vom Herrn, von Jesus Christus selbst. Okay, und da taucht das Wort wieder auf. Icon, was wir eben hatten. Also, Jesus, er hat das Bild des Vaters, er ist Gott, er repräsentiert Gott, er hat das Wesen Gottes. So, das hat er gemacht, als er hier auf der Erde war, das ist sein Job. Und jetzt ist unsere Umgestaltungsperspektive, wir sollen jetzt verwandelt werden in das Bild von Jesus. Und was habe ich eben gesagt mit dem Icon und mit dem Bild und wie wir das Bild verstehen? An dieser Stelle müssen wir es wieder abrufen, was wir eben hoffentlich gespeichert haben. Wir denken nämlich immer, ach ja gut, also Jesus, er ist das Original, er ist die 100% Marke und ich bin halt, also wenn ich in das Bild von Jesus verwandelt werden will, na ja gut, dann habe ich halt vielleicht so wie so ein kleiner Jesus-Sticker hier auf meinem Hemd, auf meinem T-Shirt. Und für mehr reicht's auch nicht, ja? Ich fühle mich irgendwie, ich kann gar nicht so werden wie Jesus. Ich weiß ja, wie ich bin als Mensch und so, ne? Das heißt, wir verstehen uns oft als billige Kopie von Jesus und sind damit irgendwie auch zufrieden und sagen, okay, ja, gut, dann ist es halt so. Das ist halt die Perspektive. Aber vom biblischen Verständnis her, Gott hat da eine ganz andere Schau drauf. Er hat eine ganz andere Perspektive für uns. Er sagt, wir sollen verwandelt werden in das Bild von Jesus Christus. Und vom Verständnis her damals ist bildend keine billige Kopie, ist kein Abklatsch, sondern hat dasselbe Wesen wie das Original, entspricht dem Original, hat dieselbe Ausstrahlung, dieselbe Kraft, dieselbe, was auch immer du da einfügen willst. Es gehört zusammen vom Wesen her. Das ist doch mal schön, oder? Also Gott, er hat als Perspektive für unser Leben, hat er das Bild von Jesus, sieht er über unserem Leben. Ob du es jetzt fühlst oder nicht, ob du es greifen kannst oder nicht, ist jetzt ganz egal. Aber das ist die Wahrheit des Wortes Gottes über dein und mein Leben. Das heißt, Gott möchte uns verändern, Zeit unseres Lebens hier auf der Erde, immer mehr umwandeln, immer mehr verändern, bis wir eines Tages, ja, in der Ewigkeit, in der Begegnung mit Jesus, bis wir tatsächlich so sind wie Jesus. Es gibt eine Bibelstelle, 2. Petrus 1, Vers 4. Da steht so viel wie: Wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur von Jesus. Krass, ja, irgendwie fühlt sich das mal ein bisschen komisch an, ja. Wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur. Das hört sich so ein bisschen an, ja, wir werden so ein bisschen göttlich. Ja, Bibel, okay. Aber, Vorsicht, Adam und Eva, vielleicht erinnert ihr euch auch an diese Geschichte, die wollten nämlich auch sein wie Gott. Die wollten sein wie Gott. Und dann haben sie selbst aus eigener Kraft versucht, Sachen zu regeln, unabhängig von Gott, außerhalb der Beziehung von Gott. Und das ging in die Hose. Sündenfall, ja. Raus aus dem Paradies. Die ganze Welt hat sich geändert seitdem. Das heißt, in uns Menschen, wir tragen den Wunsch, dass wir besser werden sollten. Dass wir uns verändern wollen. In der Humanmedizin wird ganz viel geforscht, ja, um den Menschen zu perfektionieren. Von den Organen, von den Genen. Irgendwie das Geheimnis zu finden, wie wir Menschen besser werden können. Adam und Eva haben das aus eigener Kraft versucht und es ging daneben. Das heißt, wir können aus eigener Kraft, können wir uns nicht verbessern. Wir können aus eigener Kraft nicht göttlich werden. Wir sind Geschöpfe, aber Gott erhebt uns in der Beziehung zu ihm dahin, dass wir verändert werden als Geschenk von ihm. Er macht das mit uns. Und das sind zwei unterschiedliche Wege, die manchmal sehr eng zusammen aussehen, aber die doch sehr weit auseinander entfernt sind. Ich finde sehr gut, dass hier steht, in der modernen Übersetzung, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Ist ja nicht mein Werk. Das heißt, die Kraft für diese Veränderung, besser oder heiliger zu werden oder Christusähnlicher zu werden, diese Kraft liegt nicht in mir. Ich kann mich nicht verbessern. Ich kann mich nicht in den Hintern treten und sagen, Nico, jetzt reiß dich mal zusammen, werd mal ein bisschen geistlicher, werd mal ein bisschen Christusmäßiger. So. In welchem Feld auch immer. So funktioniert's nicht. Aber Gott, er möchte das tun an mir. Und auch da ist die Frage, möchte ich das? Bin ich bereit dazu? Sage ich Jesus, ja, ich merke, an dem Punkt, da bin ich nicht so wie du. Bitte komm und verändere mich. Das ist meine Verantwortung, dass ich mein Leben Gott hinhalte und sage, Jesus, ich schaff's alleine nicht. Ich werde es auch nie schaffen. Komm mir entgegen, verändere mich durch deinen Geist, durch deine Gegenwart, durch die Gemeinschaft mit dir. Und dann möchte er es gerne tun. Aber ich kann auch die Tür zumachen und immer vielleicht selbst versuchen. Ja, in der Literatur heute, wenn du in die bei Amazon schaust oder nach Thalia in die Buchhandlung gehst, dann siehst du, wie viel Literatur es gibt für die Selbstoptimierung des Menschen. Ja, die Ratgeberliteratur. Du musst die 5 Punkte machen, dann landest du dann da und in einem halben Jahr bist du der Held von Bielefeld und so. Ja. Und war spontan, ne? Steht nicht im Skript. Steht nicht bei euch in der EU-App da. Super, ne? Ja, solche Geschichten. Gott möchte uns verändern. Er möchte etwas aus uns machen. Vertraue ich ihm oder vertraue ich ihm nicht für diese Prozesse? Das Ziel steht fest. Er kommt zum Ziel spätestens, wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. 1. Johannes 3, Vers 2. Dort steht, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Okay, also am Ende der Zeit, da werden wir Jesus gleich sein. Wir werden das Ziel erreichen, nicht weil wir das so toll gemacht haben, sondern weil Jesus das vorbereitet hat und uns schenkt. Aber in unserem ganzen Leben hier auf der Erde, das ist dieser Prozess, ja. So die alten Geschwister, die sagen dann, der Heiligungsprozess. Heiligungsprozess, das ist das Thema eigentlich, ne? Veränderung unseres Seins, umgestaltet werden. Und wir werden ans Ziel kommen, das hat Jesus für uns bestimmt. Aber er möchte an uns arbeiten, hier in dieser Zeit. Und wie das passiert, wie diese Umgestaltung passiert und was Gott alles benutzt für diese Prozesse, das werden wir uns in den nächsten Wochen auch mehr und mehr anschauen. Also wie das konkret aussehen kann, dass wir einen Blick dafür bekommen, was alles dazugehören kann. Ich möchte mit uns nochmal eine andere Bibelstelle, die letzte Bibelstelle anschauen für heute, wo es darum geht, dass wir nochmal einen Blick dafür bekommen, wie sieht denn das Wesen von Jesus eigentlich aus? Also, wenn ich umgewandelt werden soll in das Bild von Jesus, ist die Frage, ja, wie sieht Jesus denn aus? Jetzt nicht vom Äußeren her, sondern vom Inneren her. Was gehört denn alles dazu? Und da, finde ich, sieht man in Galater 5, Vers 22 und 23, da wird die Frucht des Geistes beschrieben, so heißt es. Und diese Frucht des Geistes sind 9 Charakterzüge, kann man so sagen. Auch hier Charakter, das Wort wieder. Von einem geistlichen Menschen. Und Jesus, er ist der geistlichste Mensch überhaupt gewesen. Das heißt, wenn wir diese Bibelstelle anschauen, dann entdecke ich immer Jesus darin. Er hat das in Vollkommenheit repräsentiert und gelebt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. So, wenn man jetzt Jesus daneben stellen würde, ja, Frucht des Geistes, Jesus, und man würde so einen Abgleich machen und gucken, ja, wie kompatibel ist das? Da wird Jesus total kompatibel draufpassen. Das wäre deckungsgleich. Ja, da wird man sagen, jawohl, Jesus hat 100%. Er hat die Bestmarke überall erreicht, weil er das lebt, weil er das Bild Gottes ist. Wenn du das jetzt mal für dich anwenden würdest, ja, also alle 9 Begriffe mal so aufdröselst und dann dich fragst, okay, auf einer Skala von 0 bis 10, wie liebevoll bin ich in meinem Wesen? Wie viel Freude ist da? Und wie sieht's mit Geduld aus? Predigt ist jetzt schon zu lange. Wie sieht's mit Rücksichtnahme aus auf den anderen? Selbstbeherrschung, habe ich mich im Griff? Ah, eigentlich selten. Okay, ein Punkt. Da merken wir alle, wenn wir das ganz ehrlich machen würden, da ist noch viel Luft nach oben, viel Spielraum, der sich da auftut. Und das ist normal, weil wir sind ja noch nicht im Himmel, wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Das heißt, da ist noch viel, viel Veränderungsmöglichkeit und viel Notwendigkeit für Veränderung. Die Frage ist an dieser Stelle, haben wir auch den Wunsch nach Veränderung? Oder sagen wir, also mit meinem einen Punkt in Selbstbeherrschung kann ich ganz gut leben. Die anderen vielleicht nicht, aber für mich reicht das. Und sagen, gut, dann brauche ich mich nicht verändern. Wie sehr haben wir Sehnsucht danach, dass Gott uns verändert, dass er uns entgegenkommt, dass er etwas aus uns macht? Oder halten wir uns mit anderen Themen auf? Ist überhaupt, um nochmal den Bogen zu schlagen zu dem Anfang, ist überhaupt dieses Thema und dieses Ziel Christusähnlichkeit, dass wir so sein sollen wie Jesus, ist es überhaupt auf meiner Agenda, auch auf meiner christlich-geistlichen Agenda? Ist es ganz oben? Oder ist ganz oben, ja, ich möchte jeden Sonntag einen netten Gottesdienst erleben. Nicht zu laut, nicht zu leise, die Predigt nicht zu seicht, aber auch nicht zu persönlich herausfordernd und das Ganze auch nicht zu lang. Und das ist meine Agenda, okay? Und dann jedes Mal, wenn ich dann hier bin, dann checke ich das ab, okay, wie war es denn? Aber die Frage nach der Christusähnlichkeit, die taucht da überhaupt nicht auf. Wo Gott sagt, aber das soll doch eigentlich das Ziel sein. Und alles soll dahin dienen und wirken, dass das passiert. Oder du sagst, ja, also ich bin so ein ganz Aktiver im Reich Gottes. Ich will mitarbeiten, ich will Sachen voranbringen. Ja, ist gut. Aber hast du auf deiner Agenda auch, dass Christus dich umprägen möchte, zu einem christusmäßigeren Diener? Oder willst du einfach nur ein christlicher Macher sein in deinem alten Wesen? Kannst du auch was bewegen, kannst du aber auch viel kaputt machen. Oder bist du einfach nur da, weil du denkst, okay, ich möchte Gott erleben. Ich möchte seine Liebe spüren. Ich möchte immer wieder neu von ihm hören. Und dementsprechend bist du ausgerichtet und suchst du Gott vielleicht auch im Lobpreis, am Gebetspunkt, wo auch immer. Und es passiert irgendwie auch. Aber hast du auf deinem Schirm, dass Gott dich ja nicht nur punktuell berühren möchte und dir vielleicht ins Ohr flüstern möchte, dass er dich liebt, dass er dich sieht, dass er mit dir unterwegs ist, sondern dass Gott dein Leben umprägen möchte, dass er dich verändern möchte? Das ist nochmal was anderes. Wie veränderungsbereit bist du? Vielleicht sagst du auch, ja, ich möchte mich gar nicht verändern lassen, weil Veränderung ja auch immer ein Kraftakt ist. Selbst wenn ich das nicht selbst tun muss, alles, aber sich Veränderungsprozessen auszusetzen, hat ja auch immer was mit Verunsicherung zu tun. Man muss Altes loslassen, alte Gewohnheiten, altes Denken aufgeben. Man geht neue Wagnisse ein, wo man vertrauen muss, wo man nicht weiß, okay, wie wird das sein, wo wird Gott hinführen. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Es gibt so Forschungen darüber, wie veränderungswillig wir Menschen sind. Auch in so Systemen wie eine Firma oder Gemeinden. Und dann gibt es so ein Parameter, so ein Prozentsatz, wo gesagt wird, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind. Es gibt so und so viel Prozent von Menschen, die sind so veränderungsresistent, grundsätzlich. Die wollen gar keine Veränderung. Du kannst verändern wollen, was du willst, gute Veränderungen machen, aber die wollen grundsätzlich sich nicht verändern. Oder haben immer Angst vor Veränderung. Und das ist manchmal auch so, wenn wir persönliche Veränderungsprozesse gehen, dass da irgendwie Angst und Vorbehalt da ist. Und das ist dann genauso, als wenn Jesus klopft, also von der anderen Seite klopft er, und dann halten wir die Türe zu und sagen, Jesus, du kannst klopfen, wie du willst, du kannst mich verändern wollen, wie du willst, ich bin nicht bereit dazu. Ich mache hier äußerlich mit und so, aber ich möchte nicht, dass du mich prägst. So, ich mag die Gemeinschaft hier, ich mag die Musik, ich mag es, wenn mal ein bisschen so ich berührt werde, aber ich möchte nicht, dass du zu tief gehst. Und dann sind wir so zufrieden. Aber das Herz von Gott ist, Er hat das Bild, ja, das Bild des unsichtbaren Gottes auf Jesus gelegt. Und Jesus, er hat das perfekt ausgefüllt. Und er möchte uns hinein verwandeln in dieses Bild. Das ist Gottes Perspektive. Und nicht nur für die Paar, wo wir sagen, ja gut, der Pastor und die Ältesten und so, für die ist das gedacht, dieses Wort, sondern für alle, die mit Jesus unterwegs sind. Da wird kein Unterschied gemacht. Alle sollen verwandelt werden in das Bild. Bist du bereit dazu? Ich möchte dich ehrlich bitten, dass du diese Frage für dich beantwortest, ob du bereit für diese Veränderungsprozesse bist und dass du Gott da auch eine Antwort gibst und sagst, okay, Gott, ja, ich möchte. Oder vielleicht erkennst du bei den 9 Punkten, die wir aufgelistet haben, da vielleicht erkennst du da eine Sache, wo du sagst, ja stimmt, an dem Punkt, da hakt's bei mir immer. Dann halt es Gott hin und sag, Gott, hilf mir. Komm du mir entgegen, zeig mir, was meine Verantwortung ist und zeig mir, was du gerne tun möchtest. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Wahrheit, ich danke dir für deine Perspektive über unser Leben. Und deine Perspektive, die ist eigentlich immer größer, höher, reiner als unsere Perspektive auf unser Leben. Danke, dass du uns zutraust, dass wir dir ähnlich und dir wesensgleich sein können. Herr, aber du siehst uns, wo wir stehen, du siehst unsere Gefühle, du siehst unsere Lebensbaustellen. Herr, und ich bete, dass du uns da abholst. Ich bete, Herr, dass du uns willig machst, einzuschlagen in deine ausgestreckte Hand. Herr, dass du uns willig machst, dass wir Ton sein dürfen in deinen Töpferhänden, dass du uns formen kannst, wie es dir gefällt und nicht, wie es uns gefällt. Herr, ich bete, dass du durch die nächsten Wochen und Monate mit uns gehst und dass du Prozesse anstößt bei vielen von uns. Und da, wo wir zu sind und keine Prägung wollen und nicht veränderungswillig sind, da umwirb weiter unser Herz und unseren Willen, dass wir uns dafür öffnen und dass wir alle Angst verlieren und dass das Vertrauen in dich und in deine liebevollen Fähigkeiten zunimmt, dass wir gern an deiner Hand unterwegs sind. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.